Deutschlandfunk. Kulturfragen.
Zuerst wollen wir aber in den Kulturfragen hier innerhalb dieser Stunde ausführlich über die Verteilung von Freiheitsrechten in Corona-Zeiten sprechen. Und das Bild der Europäischen Union, wie es sich uns gerade darstellt. Wir tun das mit einer berufenen Frau, die im November 2018 mit Künstlern und Intellektuellen die Europäische Republik ausgerufen hat. Ulrike Gero. Sie kritisiert die EU und streitet zugleich für ein republikanisches Europa. Ulrike Gero, Professorin am Departement für Europapolitik und Demokratieforschung der Donau-Uni Krems und Publizistin. Die Intervention von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble. Lebensschutz ist nicht absolute Staatsaufgabe. Die mag auf den ersten Moment ja irritieren, aber sie rückt doch etwas zurecht, wovon wir in den letzten Wochen und Monaten oft auch von Kollegen ihres Faches gehört haben, Politikwissenschaftlern. Das sei jetzt die wichtigste Aufgabe, hinter der alles zurückstehen müsse. Wie klingen die Worte von Bundestagspräsident Schäuble in Ihren Ohren?
Also um ehrlich zu sein, ich habe mich über die Äußerungen von Herrn Schäuble, die leider missverstanden wurden, sehr gefreut. Ich fand das einen klugen Einwurf, der mich intuitiv erinnert hat an den Stoiker Juvenal. So betrachte es als die größte Schandtat, das nackte Leben über all die Dinge zu stellen, für die es sich zu leben lohnt. Das ist ja auch ein gravierender Satz, aber ich glaube, Herr Schäuble wollte einfach darauf hinweisen, dass nichts absolut zu stellen ist. Und dass man natürlich von einer Pflicht des Staates, jedes Leben zu schützen, auch politikwissenschaftlich nicht ausgehen kann. Ja? Sondern im Gegenteil ist ja die Staatlichkeit in moderner Variante eigentlich der Schutz vom Staat. Ja? Also es gibt ja einen ganz starken Freiheitsbegriff, gerade auch in Amerika, wo man vor dem Staat geschützt sein möchte und keine Pflicht dem Staat zuerkennt, dass er um jeden Preis jedes Leben schützen muss.
Es sind Grund- und Abwehrrechte insbesondere. Mir ist natürlich als Mensch der Kultur auch ein irritierender Satz eingefallen aus der Braut von Messina, ein berühmter Satz von Schiller. Natürlich, das Leben ist der Güterhöchstes nicht, der Übelgrößtes aber ist die Schuld. Das klingt antikisch, pathetisch, sehr sonntäglich. Man zieht die Augenbrauen hoch, wenn man das hört, aber es geht in eine ähnliche Richtung, nämlich das Grundgesetz setzt vor, alle anderen Freiheitsrechte, die man ja nicht hierarchisieren soll, das würde versprechen.
Genau, das hat Herr Schäuble ja gemeint. Ja? Also wir haben ja verschiedene Artikel gehabt, auch Herr Giorgio Agamben hat sich auch mehrfach zu Wort gemeldet. Aber Überleben ist nicht Leben, ja, das muss man auch sagen. Und es gibt ja diesen sehr berühmten Spruch, wer die Freiheit für die Sicherheit auf den Tisch legt, verliert am Ende beides. Warum?
Franklin.
Weil es kein Recht auf Sicherheit gibt. Das heißt, selbst wenn man die Freiheit auf den Tisch legt, um sicher zu sein, hat man noch keine Garantie, dass man dann auch wirklich sicher ist. Warum? Nicht umsonst haben wir ja in dem Motto der Französischen Revolution Liberté, Égalité, Fraternité. Und wir sprechen sehr oft im Moment davon, dass Sicherheit ein Wert ist. Aber Sicherheit ist kein Wert an sich, sondern Sicherheit ist nice to have. Sicherheit ist etwas sehr Schönes, aber kein Wert. Genau deswegen haben die Revolutionäre nicht Sécurité gerufen und auch nicht Securitas, ja, Securitate, sondern Liberté, Égalité, Fraternité. Und ich glaube, darüber nochmal nachzudenken, zu denken, das stünde uns in dieser Situation tatsächlich gut an. Wir haben natürlich im Moment eine sehr einseitige Verschiebung auf Sicherheitsansprüche und die Freiheit tatsächlich aus dem Blickfeld verloren.
Und wer zugibt, wie etwa der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, auch nicht alles zu wissen, aber immerhin zu wissen, dass der Schaden und der Grundrechtsbeschränkungen ja doch immens ist, der wird dann gleich angefeindet, er würde alles aufs Spiel setzen. Was ich damit sagen will, die Verteilung der Freiheitsrechte unter Corona-Bedingungen ist das eine. Teilen sich da gerade auch die politischen Lager, also so der Sonnenkönig von Bayern, der starke Mann auf der einen Seite und der Nachdenkliche gilt dann als zaudernd und vielleicht etwas unzuverlässig.
Also erstmal in der Tat, ja, dieses Laschet-Söder-Duell ist natürlich, wenn ich das als Frau sagen darf, das hat natürlich auch was Phänotypisches, ja, mit Blick auf die Männlichkeit. Ja, wir sehen natürlich im Moment die starke Stunde der Exekutive. Das heißt, wir haben auch bestimmte Männlichkeitstypen, wenn ich das als Frau einfach mal so sagen darf, Jens Spahn, Herr Söder, auch Sebastian Kurz, die mit, ich sag mal, so einem kantigen Profil jetzt sich auch als Exekutive dieser Krise darstellen. Das scheint offensichtlich zu korrelieren mit einem Sicherheitsproblem. Sicherheitsbedürfnis in der Bevölkerung. Und da kommen dann so eher, sagen wir mal, weiche Typen wie Herr Laschet einfach nicht so durch. Trotzdem würde ich ein Plädoyer machen wollen für die Bedenklichkeit von Herrn Laschet in dem Sinne, wie ich das eben skizziert habe. Wir wissen sehr wenig. Ja? Die Virologen versuchen jeden Tag ein bisschen mehr zu wissen. Und trotzdem ist die gesamte Datenbasis, die wir haben im Moment, wir tappen sehr viel im Dunkeln. Und auf dieser Grundlage, die eine weiche, unsichere Grundlage ist, zu sagen, wir schränken jetzt diese ganzen Freiheitsrechte ein, was wir getan haben, was wir sehr radikal getan haben, da möchte ich tatsächlich gerne Sunset-Klauseln für diese Einschränkung. Warum? Erinnern wir uns mal an 9-11, erinnern wir uns an diese ganzen Attentate, Terrorgeschichten. Meistens ist hinter den Krisen nichts zurückgeführt worden, was man in Krisenzeiten an Freiheitsbeschränkungen eingeführt hat. Und deswegen habe ich schon, das habe ich ja eben gesagt, wer jetzt sozusagen die Freiheit auf den Tisch legt für die Sicherheit, es könnte ja sein, dass wir am Ende eine zweite Welle bekommen, immer noch keine Sicherheit haben, aber die Freiheit trotzdem schon verloren haben, die ist kassiert. Und mit Freiheit verhält es sich so wie mit anderen Dingen, Demokratie, Gesundheit und so weiter, hart erkämpft, schnell verloren. Das heißt, was kriegen wir zurück, wenn es denn mal vorbei ist? Und wer definiert eigentlich, wann dieser Zustand vorbei sein soll? Wir müssen uns heute noch bei jedem Flugzeug die Schuhe ausziehen, obwohl wir seit 20 Jahren kein 9-11 mehr hatten. Und das stimmt mich schon sehr bedenklich.
Ich höre daraus, Sie bringen in Anschlag, dass die Folgekosten durchaus in den Blick genommen werden müssen. Und darum macht es Sinn, auch in diesem Moment über Öffnung von Spielplätzen, von Zoos oder Museen oder anderen Einrichtungen nachzudenken.
Absolut. Also was heißt hier ich? Ich verweise auf den Economist der letzten Woche, der die Frage stellt, is the cure more expensive than the disease? Ja, ist die Kur teurer als die Krankheit? Natürlich muss das alles im Namen der Verhältnismäßigkeit erstehen. Das machen wir ja, diese Öffnungsdebatte. Aber natürlich ist es für eine Gesellschaft, wenn Sie als Politologin oder eben auch als Politiker wie Herr Laschet immer eine Gesamtgesellschaft im Blick haben, dann müssen wir natürlich die Kosten, die Folgekosten für die Gesamtgesellschaft in den Blick nehmen. Wir sind keine Corona-Patienten-Gesellschaft, in der es nur und ausschließlich um Corona-Patienten gehen kann. Und insofern ist ja eine der entscheidenden Treiber dieser Diskussion gewesen zu Beginn der Krise, dass wir gesagt haben, wir wollen diesen Triage-Effekt nicht. Ja? Wir wollen das nicht sehen, dass wir über Atemgeräte entscheiden müssen. Das war eine wichtige Aussage. Trotzdem wollen wir ja auch keine Triage-Effekte gesamtgesellschaftlich. Wir wollen ja auch nicht mehr Suizide, weil wir jetzt Leute in die Arbeitslosigkeit drängen, als wir Corona-Tote wollen. Und insofern ist ja nur die Frage, auf welche Toten oder auf welche Kosten lenkt eine Gesellschaft ihre Aufmerksamkeit. Und da finde ich zunehmend jetzt auch, wo wir über die Öffnung diskutieren, muss es völlig legitim sein, über die gesamtgesellschaftlichen Folgekosten zu diskutieren. Und da kann man nicht nur sich beschränken auf, wie wir das in den letzten Wochen gemacht haben, auf die Zahlen der Corona-Toten.
Ulrike Gero, wir haben Sie eingeladen als, ich sage das mal ungeschützt, emphatische Europäerin und wollen mit Ihnen natürlich darüber sprechen, was da gerade passiert. Denn wenn man von Schweden bis Spanien guckt, gehen ja die Nationen sehr, sehr unterschiedlich damit um. Das hat was mit ihrer Bedrohungsgefährdungslage zu tun, mit ihrer Bevölkerungsdichte, mit ihrer Volkswirtschaft und Ähnlichem. Wir erleben, dass die Weltordnung durcheinander gerät. Die größte Volkswirtschaft der Welt bricht ein, die USA. Die Bedeutung der USA und Europas schwinden. Muss das die emphatische Europäerin in Ihnen nicht besonders nachdenklich stimmen oder, um nicht zu sagen, zu kränken, was Europa da gerade für ein Bild abgibt?
Also emphatische Europäerin, das höre ich eigentlich ungern, auch glühende Europäerin. Das heißt ja immer, als wenn man so irrational irgendwas möchte. Ja? Ich glaube, es ist sehr rational, für Europa zu sein, für ein starkes Europa einzutreten, was nicht heißt, dass man die EU, wie sie gerade ist, gut findet. Ja? Insofern kränkt mich hier irgendwas? Nein, mich kränkt gar nichts. Ich versuche seit 10, 15 Jahren Bücher darüber zu schreiben, warum die EU in den Strukturen, in denen sie gerade steckt, so nicht funktionieren kann. Die EU erweist sich auch in dieser Krise leider wieder als weitgehend einflusslos, weitgehend steuerungslos, obwohl einiges versucht wird, das will ich hier auch konzidieren, ja, aber wir haben schon in der Bankenkrise, wir haben schon in der Geflüchtetenkrise, wir haben noch kurz vor Corona mit dem Blick auf Lesbos gesehen, dass die EU immer weniger handlungsfähig ist und große Probleme hat. Insofern kränkt mich gar nichts an dieser Corona-Krise, sondern die Frage, die mich jetzt umtreibt, ist die Frage, was machen wir jetzt auf diesem europäischen Kontinent? Was machen wir mit dieser Krise? Ich meine, es ist eine globale Krise, wollen wir auch nicht das vergessen, ja, dass auch die Amerikaner, die Inder, die Ägypter diese Corona-Krise haben. Sie ist eine globale Krise. Aber die Frage ist, für diesen Kontinent, nutzen wir sie oder werden die Strukturen der EU, so wie sie heute sind, erweisen sie sich als noch einmal als sehr handlungsunfähig und müssen wir diese Strukturen verbessern? Und das ist eigentlich die Frage. Und dann muss man ja schon auch, wenn man nochmal zurückgeht in einen Moment der Nachdenklichkeit, wundert es mich doch schon sehr. Ich will nicht sagen, dass ich fast eine Freude daran habe, ja, weil es natürlich dialektisch ist und von zwei Seiten beurteilt werden kann. Aber wir haben für ein Virus alles außer Kraft gesetzt, im Handumdrehen, von dem wir auf europäischer Ebene gesagt haben, es kann nie passieren. Die schwarze Null aufgeben, die Schuldenbremse ausgeben, die 60% Verschuldungskriterium aushebeln. In Windeseile wurde gemacht, wo sich die europäischen Sozial- und Wirtschaftswissenschaften seit 15 Jahren die Finger für wund geschrieben haben. Und jetzt gucke ich mir das an und denke mit dem einen Auge, geht ja doch, so einfach ist das. Man kann ja mal drüber nachdenken, dass die Schuldenbremse vielleicht unvernünftig ist. Und dann kann einen das freuen und man kann sagen, okay, damit geht ein Denkraum auf für ein anderes Europa, für ein anderes
Sie denken an die Austeritätspolitik beispielsweise Griechenland gegenüber und solche Dinge, ja?
An solche Dinge, ja, natürlich. Wir haben ja damit im Grunde sehr ideologischen Argumenten gearbeitet, um bestimmte Dinge, die wir jetzt im Grunde im Handumdrehen machen, eben nicht zu machen und nicht zuzulassen. Und jetzt sagen wir aber mit dem Argument, Moment, das ist eine symmetrische Krise, keiner kann was für den Virus, jetzt kann das alles doch gemacht werden. Wissen Sie, für Fridays for Future, Greta Thunberg oder Luise Neubauer, die müssen sich ja genauso fühlen, ja. Da gehen diese jugendlichen Schülerinnen und Schüler ein Jahr lang auf die Straße und sagen, Moment mal, ihr müsst die Flieger auf den Boden halten, das geht einfach nicht mit dieser Mobilität und die Kreuzfahrtschiffe sind Drecksschleudern. Auf einmal macht ein Virus, führt dazu, dass die auf einmal stillstehen. Wir gucken alle überall in der Welt auf erstaunliche Satellitenbilder, wie frei und blau auf einmal der Himmel ist. Also darüber kann man sich eigentlich nur freuen. Und insofern hat ja zum Beispiel der Philosoph der Bonner Uni, Markus Gabriel, recht, wenn er sagt, wir diskutieren jetzt eine Corona-Krise, aber eigentlich diskutieren wir doch, dass ein letales System, ein System, das so nicht überlebensfähig war, durch ein Virus jetzt erstmal außer Kraft gesetzt ist. Und darüber sollten wir tatsächlich mal philosophieren, was das eigentlich heißt. Und diese Frage zu beantworten, weit jenseits der EU, das wäre mir schon ein Anliegen, wie die EU oder ein anderes Europa das für sich nutzbar machen kann, das wäre die zweite Frage.
Ich höre daraus, Sie würden meiner Frage widersprechen, wenn ich jetzt sagen würde, liebe Frau Gero, das ist doch so ein Scherbenhaufen, den Europa gerade als Bild abgibt. Ich würde aber gerne noch auf ein großes Problem mit Ihnen zu sprechen kommen, die Zeit dazu nutzen. Die Vertiefung der EU ist kein Automatismus, das haben wir in all den Jahren gelernt, Stichwort EU-Osterweiterung. Die Spannungen nehmen zu, wir haben Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen, wir haben Nationalkonservatismus in Teilen im Osten, Europas, Populismus, illiberale Schübe in den Demokratien. Wir haben eine Rückkehr zu nationalstaatlichem Mauerdenken. Das sind doch irgendwie keine Anzeichen für eine vertiefte Integration, oder?
Absolut nicht. Aber wie gesagt, nicht neu. Wir desintegrieren im Grunde, wenn ich mal eine Zahl sage, seit 2005, also seit der gescheiterten Verfassung, seit 2003. Wir haben das alle vergessen. Wir haben das auch in Deutschland vergessen, weil wir uns danach natürlich in einer vor allen Dingen deutschen Nabelschau gefeiert haben. Ja, können wir uns kurz erinnern, Sommermärchen, Lena, Land der Ingenieure, wir sind wieder wer, du bist Deutschland und so weiter. Ja, das war ja so ungefähr die Zeit zwischen 2005 und 2014, wo wir 25 Jahre Wiedervereinigung gefeiert haben. Und in dieser Zeit ist in Europa nichts passiert. Und in dieser Zeit hat Europa massiv degradiert. Dazu kam die Bankenkrise, dann kam die Geflüchtetenkrise. Wissen Sie, ich stehe nicht hier, um irgendwie plausibel zu machen, dass man die EU in diesen Strukturen noch weit wird nach vorne verteidigen können. Ich gucke mir Ungarn an, ich gucke mir Polen an, ich sehe mit weinendem Auge auf das wirklich da niederliegende Griechenland, was seit 10 Jahren in einer Zange ist zwischen der Sparpolitik und den Geflüchteten. Ich gucke mir an, wie Salvini sich jetzt in Italien freut und die Mafia sich auch freut. Ich habe Sorge für Macron und ob der im Mai 2022 wiedergewählt wird. Also die EU hat ganz, ganz viele Probleme. Meine einzige Frage ist eigentlich, ist jetzt diese zusätzliche Corona-Krise, die die EU erwischt in einer wirklich fragilisierten Situation, kann diese Krise etwas bewirken und wenn ja, was? Kann sie bewirken, dass wir Europa anders denken, neu denken? Das steht ja seit Jahren auch im Raum, dass wir Europa neu begründen müssen. Gucken Sie sich mal an, wenn Sie das googeln, wie viele Artikel dazu in den letzten Jahren schon geschrieben worden sind. Habermas, wer auch immer. Und die eigentliche Frage ist, wie kriegen wir eine Bürger-Europa-Bindung hin, dass wir uns darüber verständigen, okay, der Binnenmarkt ist gut, der Euro ist vielleicht gut, das müssen wir verbessern, wir brauchen andere Strukturen. Es geht nicht darum, die EU zu konsolidieren, sondern es geht darum, aus der EU ein neues, anderes, institutionell, politisch anderes Europa, nämlich eine europäische Demokratie, hervorgehen zu lassen. Das ist die Diskussion, die ich mir wünsche. Dafür kann, wissen Sie, ein bisschen so im hegelianischen Sinne, ja, es muss etwas, oder Schumpeter spricht von der kreativen Zerstörung, ja, also dass die EU, so wie sie ist, sich vielleicht nicht mehr wird erhalten können, aber dass aus ihr etwas hervorgeht, was uns alle befriedigt, denn alle Umfragen zeigen, sehr viele Leute kritisieren und sogar zu Recht die EU, aber die meisten Europäer überall wünschen sich Europa. Da liegt die Diskussion.
Sind wir nicht dennoch, ich benutze ein Wort von Ihnen, Titel eines Buches, nicht unendlich viel weit von der Idee einer europäischen Republik entfernt als je, weil sich die Erwartungen an Supranationalität nicht erfüllt haben? Sie haben eben Habermas erwähnt, der Glaube, der demokratische Prozess alleine sei schon das einigende Band Europas, hat sich doch alles nicht bewahrheitet.
Ja, hat es, stimme ich Ihnen sogar zu. Ich bin auch von dem Begriff supranational völlig abgekommen, schon seit Jahren. Ich halte den wirklich, der ist so ein bisschen so vegan für Fleischesser. Ja, supranational, da kann sich keiner was drunter vorstellen. Aber wissen Sie, ich hatte heute vor dieser Aufzeichnung ein wirklich schönes Interview im RBB. Es war so eine Hörersendung. Und da hat ein Hörer, Herr Fromm, der hat einen ganz tollen Satz gesagt. Der hat gesagt, wissen Sie, eigentlich müsste man doch die Bundesrepublik Deutschland auflösen und dann müsste man so eine Art europäischen Finanztransfer machen, weil es ist doch völlig klar, wir brauchen Europa und es ist völlig klar, die stärkeren Regionen müssen den anderen Regionen helfen. Das kam aus Brandenburg und das fand ich ganz großartig als Kommentar, weil darum geht es. Sie haben völlig recht, dass die Diskussion über ein supranationales Europa gescheitert ist. Ich mag es auch nicht mehr hören, diese ganzen Diskussionen, europäischer Superstaat und so weiter. Niemand möchte einen Superstaat, auch ich möchte keinen Superstaat. Über uns wundere ich mich auch immer, warum, wenn man von Europa spricht und von Staat, warum dann immer das Wort super dazu kommt. Ja, wir sagen ja auch nicht super Deutschland oder super Frankreich. Wir finden es aber toll, dass Deutschland ein Staat ist und wir finden es toll, dass Frankreich ein Staat ist. Also da gibt es schon auch wirklich Problematiken in der Diskussion. Aber worum es geht? Wir brauchen einen starken europäischen Kontinent. Wir brauchen ein starkes Europa, das handlungsfähig ist in der Welt. Wir brauchen eine Bürgerbindung, wo die Bürger in Europa entscheiden und nicht irgendwie ein europäischer Rat. Wir brauchen eine andere Repräsentation im politischen System. Und dafür sind Mehrheiten zu generieren. Ich habe in meinem letzten Buch viele Zahlen angeführt, warum man sagen kann, dass sie im Grunde 2/3 der europäischen Bevölkerung, wenn sie die europaweit aggregieren oder erheben diese Daten, nichts hätten zum Beispiel gegen eine europäische Arbeitslosenversicherung, gegen eine europäische Finanztransaktionssteuer. Diese Dinge würden wir in einem neuartigen europäischen Parlament alle durch die Tür bekommen politisch. Wir kriegen sie aber nicht, weil der Europäische Rat immer nationalstaatlich Vetos einlegt für einige Staaten. Und da liegt ein riesengroßes Problem der Repräsentation. Deswegen wünsche ich mir persönlich, dass wir diese Krise tatsächlich nutzen, um darüber nachzudenken. Das hat ja übrigens Frau von der Leyen, ist ja keine Utopie, das hat ja Frau von der Leyen auch versprochen. Sie hat ja versprochen, sie möchte eine Konferenz zur Zukunft Europas machen. Sie möchte diese Fragen auf den Tisch legen. Und wenn wir das so hinbekämen und nicht mehr über die falschen Fragen diskutieren würden, wollen wir supranationales Gebilde, hat doch alles nicht funktioniert, sondern da mal hingucken, dann habe ich noch ein bisschen Hoffnung für diesen Kontinent.
Lassen Sie uns über Menschen sprechen. Es sind letztlich Menschen, die Politik machen, Sympathien erwerben, Wählergunst gewinnen, Gefolgschaften hinter sich bilden, Mehrheiten bilden und damit dann letztlich auch Gesetzgebung machen und Politik und Staatslenkung betreiben. Ist Europa, ich benutze Ihre Worte, keine Chefsache mehr, so wie es für Schumann, Adenauer, de Gaulle und andere waren?
Das würde ich, dem würde ich zustimmen. Da können Sie, ja, gut, nehmen wir Emmanuel Macron mal aus. Ja, der hat es ja wirklich versucht. Der hat 6 wirklich gute Reden, eine davon übrigens in Deutschland am Karlspreis in Aachen gehalten, hat Vorschläge unterbreitet. Aber offensichtlich kann man in der Tat damit nicht mehr verfangen. Interessanterweise, und das ist ja gerade die Bewegung, die ich beschreiben möchte, ist Europa nicht mehr Chefsache. Es ist aber Bürgerin und Bürgersache geworden. Wenn Sie sich mal angucken, was gerade die europäische Zivilgesellschaft mit Blick auf den 9. Mai macht, große Kampagne, Citizens Take Over Europe, der gesamte Anspruch der partizipativen Demokratie, der zivilgesellschaftliche Impetus, wir brauchen eine europäische Verfassung, wir müssen einen zweiten Anlauf machen nach 2003, da zeigt sich eigentlich genau das, was ich versuche, sozusagen nach vorne zu bürsten, dass die Leute nämlich alle irgendwo für Europa sind und ein anderes demokratisches Europa haben wollen, wenn sie sie auch teilweise gegen die EU sind. Und diese Diskussion ist dann tatsächlich keine Chefsache mehr.
Teilweise die ist gut, liebe Frau Professor Gero. Also der Populismus lebt im Wesentlichen von der Kränkung des Nationalstaats durch Globalisierung, ne?
Ja, aber der Nationalstaat ist ja auch kein Sympathieträger mehr. Ja, also Sie müssen sich ja auch angucken, wir sagen jetzt hier Populismus und der Nationalstaat Ungarn, aber die Bürgermeister von Bratislava, Budapest und Warschau haben auch eine große Erklärung gemacht, dass sie mit Orbán nicht einverstanden sind. Ja, das heißt, die Frage ist ja wirklich für die Zukunft. Wir reden ja jetzt ein bisschen, wie können wir es hinkriegen? Und da würde ich einfach mal sagen, wir haben gespaltene Öffentlichkeiten, aber hinter Herrn Orbán stehen auch nicht alle Ungarn. Und da ist nämlich genau, da liegt der Schuh begraben. Wenn Sie die Ungarn, die sind übrigens, wenn Sie fragen, würden Sie Ihren nationalen Pass auf den Tisch legen für einen europäischen Pass? Wer kommt da führend heraus mit 70%? Das sind nämlich interessanterweise die Ungarn. Und dann haben Sie eben solche Bürgermeister von Bratislava oder Budapest. Das sind ja keine Populisten. Was ich damit sagen will, ist, wir haben ganz verschiedene Akteure in diesem europäischen Prozess. Und es gibt sehr viele regionale, aber auch Bürgermeister, Metropolakteure, die nachhaltig für Europa sind. Und es gibt eine große Zivilgesellschaft. Ihre Frage war, Europa ist keine Chefsache mehr. Das ist das Problem. Es wird sozusagen nicht mehr von oben, dass da Adenauer oder de Gaulle oder Mitterrand sagen, wir machen jetzt Maastricht, Ever Closer Union. Das passiert gerade nicht. Ja? Und das kann man bedauern, weil dadurch wenig, zugegebenermaßen wenig politische Führung für Europa im System ist. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass sich die ganze Diskussion aber gerade so umstülpt, wissen Sie, so wie man Socken umstülpt, wenn man sie noch stopft, ja. Und das, was aber zutage kommt, wenn man den Diskurs umstülpt, ist, dass wir gerade ganz viele andere Akteure haben. Ich sagte schon, die Zivilgesellschaft, aber auch viele Bürgermeister oder auch zum Beispiel der Präsident der Bretagne, also regionale politische Akteure, die an so ein anderes Europa glauben. Und die eigentliche Frage ist, ob die es hinkriegen, daraus einen Diskurs zu machen, der nicht nur mehrheitsfähig ist, sondern der sich auch sozusagen umsetzen lässt in europäisches Vertragswerk.
Letzte Frage für den Moment. Wäre es nicht in denkbarer Nach-Corona-Zeit oder sagen wir mal in der zweiten Jahreshälfte Zeit für Impulse in diese Richtung einer neuen Ratspräsidentschaft?
Ja, also wissen Sie, eigentlich argumentiere ich ja, dass der Rat abgeschafft werden muss und bin damit weit nicht alleine. Ja, also das haben wir ja in unserem Manifest, als wir die Ausrufung der Europäischen Republik inszeniert haben am 10. November 2018, ist das ja der zentrale Satz, der Europäische Rat muss abgeschafft werden. Insofern halte ich nicht mehr viel von Ratspräsidentschaften, die sind auch seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr Impulsgeber. Da kann man sich ja eigentlich nur noch wünschen, dass die deutsche Ratspräsidentschaft es vielleicht oder hoffentlich noch hinschafft, wenigstens das EU-Budget zu machen. Aber wenn wir wirklich Europa neu denken wollen und das ernst nehmen, dann kann ich nur sagen, weder die EU noch die Nationalstaaten sind der Souverän. Souverän sind am Ende immer nur die Bürgerinnen und Bürger. Das heißt, sich in ein neues Europa zu denken, heißt, wie kriegen wir eine Parlamentarisierung des Systems hin? Wie kriegen wir eine Repräsentation der europäischen Bürgerinnen hin ohne den Europäischen Rat? Weil zum Beispiel es für die Frage, ob sie eine europäische Arbeitslosenversicherung wollen oder nicht, völlig egal ist, ob sie Portugiese, Finne oder Deutsche sind, sondern interessant ist da, ob sie eher konservativ, eher progressiv oder eher liberal sind. Ja? Und dieses Europa, das müssen wir erdenken. Und da bleibt mir zu wünschen, dass wenn wir sagen, die EU, in der wir leben, ja, die heutige EU ist nichts anderes als der utopische Entwurf von Leuten, die 1950 gesagt haben, nie wieder, diesen Krieg nie wieder. Und aus diesem utopischen Entwurf hatten damals Spinelli, Adenauer und so weiter den Mut, Vertragswerk zu machen. Das sind die Verträge, in denen wir heute leben, die römischen Verträge, so. Die Frage ist also heute, wo ist der utopische Entwurf für heute, der das Vertragswerk begründen wird, in dem wir morgen unsere Kinder, unsere Enkel leben wollen in Europa? Und da biete ich zum Abschluss einen Satz von Max Weber auf dem Deutschen Soziologentag 1912. Den Satz habe ich kürzlich durch Freude gefunden. Da sagt Max Weber, so kann man als Nation doch eigentlich nur eine Gruppe von Menschen bezeichnen, die aus einer Gefühlslage heraus beschließt, gemeinsam einen Staat hervorzutreiben. Und ich wünsche mir, dass die Corona-Krise mit all den schrecklichen Bildern, wo die europäischen Fahnen in Italien gefehlt haben und die europäischen Ärzte in Italien gefehlt haben und wo die kubanischen Fahnen und Ärzte in Bergamo waren. Ich wünsche mir, dass diese Gefühlslage, diese Enttäuschung über Europa uns so in Wallung bringt, genau wie damals die Leute enttäuscht waren über den Zweiten Weltkrieg und in Wallung, dass wir sagen, nie mehr wieder, und dass diesem nie mehr wieder uns die Gefühlslage bereitet, aus der wir jetzt als 500 Millionen Europäerinnen und Europäer beschließen, einen europäischen Staat zu begründen.
Ich meide das Wort der emphatischen Europäerin, weil sie es nicht gerne haben, aber leidenschaftlich und passioniert war zumindest dieses Plädoyer alle Male. Professor Ulrike Gero in den Kulturfragen zur Frage Degradation und Demokratie im Corona und auch im Post-Corona-Europa.